Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge 36 und damit zum Staffelende von Staffel 6 unseres Podcasts Mörderische Heimat, unserem und eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und auch bei Folge 36, wie sollte es anders sein, sitzt mir Zeno Diegelmann gegenüber. Hallo Zeno.
Hallo Shaggy. Ja, wie du schon sagst, es ist wieder soweit. Wieder neigt sich eine Staffel dem Ende entgegen. Ja, und da richten wir auch gerne immer einen Blick zurück auf die vergangenen 6 Fälle, die wir jetzt in dieser Staffel 6 besprochen hatten. Wir hatten spannende Fälle, zu denen ihr auch fleißig geschrieben habt. Der Cold Case von Petra H., bei dem die 125. Speichelprobe schließlich zum Erfolg führte und man nach über 20 Jahren doch noch einen Täter finden konnte, hatten wir zum Beispiel.
Ja, und bei unserem Fall Tanz in den Tod wurde zum Glück deutlich schneller ein Täter oder besser gesagt ein Täterpaar gefunden. Ähnlich schnell bei unserem, ja, auch bei unserem Skandalfall, bei dem der tote Bischof Bolte geschändet wurde. Ein Fall, den die wenigsten von euch kannten, von dem wir euch berichten durften.
Wir hatten ja bereits in einer vorherigen Folge einige Feedbacks vorgelesen. Auch zum Fall des ermordeten Taxifahrers haben wir einige Zuschriften erhalten, die sich sowohl an den Fall als auch teilweise an die Täter erinnern konnten. Wir haben also überall die Fälle vorgestellt, wo man Täter hatte und Täter finden konnte. Nur bei unserer Folge 35, ja. Kunstraub in Adolfs Eck, sind bis heute die Täter teilweise noch flüchtig und auch die geraubten Gegenstände, außer dem Gemälde, sind nicht wieder aufgetaucht. Aber wer weiß.
Ja, wer weiß. Vielleicht taucht das ein oder andere Exemplar ja doch noch auf und lässt Rückschlüsse auf die Täter zu. Heute, zur letzten Folge dieser Staffel, haben wir aber auch erneut einen besonderen Fall mitgebracht.
Das stimmt. Wir werden gleich zu Beginn des Falls hören, dass es was mit der Rhön zu tun hat. Dieser Fall ist uns auch von einer Hörerin empfohlen worden und wir wollten den Fall unbedingt erzählen, weil er einfach auch wahnsinnig erzählenswert und auch so ein bisschen skurril, ja, und so ein bisschen düster ist.
Ja, so ist es. Und bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herumreden, kommt jetzt wieder unsere Lisa, unsere wunderbare Stimme und sagt uns, um welchen Fall es heute gehen wird.
April 2012. Thomas T. möchte seine Freundin in einer Klinik in der Rhön besuchen. Doch vor Ort verwehrt man ihm den Zutritt. Dann erkennt er, dass ausgerechnet ihr Ex-Partner zu ihr gelassen wird. Wütend und hochemotional macht Thomas T. sich auf den Weg und berichtet seiner Nachbarin von den Vorfällen, die ihm daraufhin die ganze Beziehung ausreden will. Es kommt zu einem fatalen Streit.
Zunächst einmal sagt das jetzt noch nicht viel aus, aber das ist Absicht, denn wir möchten alles langsam angehen, um von dieser skurrilen Geschichte, diesem skurrilen Mord zu berichten. Ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Wer ist dieser Mann, der seine Freundin und das setze ich schon mal in Anführungszeichen gedacht, dort immer wieder in der Klinik in der Rhön besuchen will.
Ja, also Thomas T. ist 44 Jahre alt und Gartenarbeiter. Er ist in seinem Dorf dafür bekannt, dass er gerne seine blaue Latzhose trägt und Mittelalter-Fan ist. Er ist ein sehr großer und dicker Mann und ich sage das, weil das später noch wichtig sein wird. Ja? Thomas T. ist außerdem ein ehemaliger Sonderschüler, der über sogenannte schwere intellektuelle Defizite verfügt. Das heißt, sein IQ liegt mit 64 weit unter dem Durchschnitt.
Und auch das wird noch wichtig werden. Weiß man etwas über seinen sonstigen Werdegang? Oft gibt ja die Kindheit schon einige entscheidende Hinweise oder Einflüsse. Ja,
das ist in diesem Fall auch so. Also Thomas T. hat seinen Vater nie kennengelernt. Die Mutter arbeitete häufig auf einem Schiff.
Das heißt, er ist eigentlich ohne Eltern aufgewachsen, wenn man so
will. Ja, zumindest einen großen Teil. Immer, wenn die Mutter unterwegs war, ist er in ein Kinderheim gekommen. Und wenn sie zu Hause war, trank sie viel und ihr neuer Lebenspartner demütigte das Kind.
Also diesen Thomas T.
Genau.
Also auch zur Mutter, zur einzig verbliebenen Person, hat er eher ein schwieriges Verhältnis.
Ja, absolut. Und dennoch pflegt er seine Mutter bis zu deren Tod. Es bestand wohl so eine Art Abhängigkeit zwischen Mutter und Sohn.
Hat er denn dadurch auch allgemein ein schwieriges Verhältnis zu Frauen? Mhm. Sowas hinterlässt ja nicht selten auch Spuren für das weitere Leben.
Genau, das ist so. Man muss dazu sagen, dass Thomas T. ein sehr schwergewichtiger Mann ist, ja. Also optisch nicht so ansprechend wie das, was die meisten Frauen sich wünschen würden.
Was wiegt er denn genau, wenn das so ein wichtiger Faktor ist, können wir das auch aussprechen?
Um die 130 Kilo.
130 Kilo, ja. Das ist natürlich schon ordentlich. Ne?
Dennoch hat er einen Sohn aus einer Liebschaft, die aber schon seit vielen Jahren gescheitert ist.
Ah, okay. Wie lange ist das her, diese?
20 Jahre.
Das heißt, sein Sohn ist demnach auch schon um die 20 Jahre alt und zu diesem hat er aber auch keinen Kontakt mehr.
Das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht genau rausgefunden. Nur, dass diese Liebschaft, und die wurde auch genauso bezeichnet, also nicht Beziehung oder Ehe, sondern wirklich als Liebschaft bezeichnet.
Verstehe. Dann, okay, lass uns weitergehen. Woher kennt er denn sein späteres Opfer? Und wer ist das Opfer eigentlich? Die haben wir ja noch nicht erwähnt groß.
Sie heißt Silke G., ist 32 Jahre alt und Mutter eines behinderten Sohnes. Mit dem Vater des Kindes ist sie aber nicht mehr liiert. Sie gilt als zuverlässig und fleißig, ja sogar ehrgeizig. Sie hat zum Beispiel in den vergangenen Monaten 25 Kilo abgenommen.
Wow.
Ja, was sie sich vorstellt, zieht sie auch durch. Sie hat sich von der Aushilfskraft zur stellvertretenden Supermarktleiterin hochgearbeitet. Und sie ist eine Nachbarin von Thomas T. Er hilft ihr hin und wieder bei verschiedenen kleinen Tätigkeiten und sie freunden sich auch an.
Aber es ist keine neue Liebschaft.
Nein, das nicht. Bei den beiden. Das wurde zwar anfänglich immer wieder von einigen Boulevardblättern unterstellt, aber Silkes Mutter schließt das kategorisch aus. Silke hätte ihr davon erzählt. Da gab es außer gemeinsamen Filmabenden nichts.
Uh-huh.
Silke mag Thomas zwar, aber nicht mehr.
Ja.
Die beiden haben sich bei Weight Watchers kennengelernt. Wir hatten es ja gerade gehört, dass Silke da 25 Kilo abgenommen hatte. Uh-huh. Daher kannten sie sich. Und sie wohnen auch nur 3 Häuser auseinander.
Okay. Da war sie aber wahrscheinlich erfolgreicher mit dem Weight Watchers.
Ja.
Er hat also demnach keine romantische Beziehung zu Silke G., aber er hat ja anscheinend durchaus Affären.
Ja.
Von der einen oder anderen ist ja jetzt auch schon die Rede gewesen. Aber auch hier kann er schlecht mit Zurückweisung umgehen, wenn die Frauen sich früh oder später dann von ihm trennen.
Das ist richtig. 2009 lernt er zum Beispiel übers Internet eine Frau aus Heidelberg kennen. Die beiden haben circa 2 Jahre lang eine Affäre miteinander. Dann beendet die Frau das Ganze, aber das akzeptiert Thomas T. nicht. Er terrorisiert sie fortan mit Anrufen und will nicht loslassen. Er stalkt sie also.
Und er schließt erst damit ab, als er bei einer Kur eine neue Frau kennenlernt.
Richtig. Das ist auch genau die Frau, die er nun in dieser Rhön-Klinik besuchen will. Die beiden wollen übrigens auch zusammenziehen. Sie möchte nämlich zu Thomas T. in dessen Wohnung ziehen.
Ja, aber dazu wird es ja nicht mehr kommen.
Das ist zumindest der Plan der beiden.
Ja. Okay, jetzt haben wir im Text von Lisa am Anfang gehört, dass ihr Ex-Partner aber zu ihr darf in diese Rhön-Klinik. Was ist denn das für eine Konstellation zwischen den ganzen Personen da und den beiden?
Das ist in der Tat etwas seltsam, denn seine Freundin lebt noch mit diesem anderen Mann zusammen. Angeblich ist sie von ihm noch finanziell abhängig und tut sich daher schwer, ihn ganz zu verlassen.
Aha, das heißt, so Unrecht hat später Silke geht damit nicht, dass sie die ganze Beziehung eher ein bisschen kritisch sieht.
Ja, daher versehen wir die Freundin von Thomas T. auch ein wenig immer mit gedachten Anführungszeichen. Mhm. Silke G. sieht in dieser Beziehung jedenfalls wenig Zukunft.
Und das stört Thomas T. natürlich.
Ja.
Er hofft auf ein gemeinsames Leben mit seiner neuen Bekanntschaft, aber das gestaltet sich anscheinend schwierig. Und jetzt kommen wir wieder zurück in die Rhön und in diese Klinik.
Genau. Diese Frau, deren Name übrigens in keinem einzigen Bericht auftaucht, muss nun zu einer Behandlung in diese besagte Klinik in die Rhön. Und Thomas T. fährt nun eben auch dorthin, um sie zu besuchen.
was ja erstmal nichts Außergewöhnliches ist. Man muss dazu vielleicht erwähnen, dass das aber immer ein erheblicher Aufwand für ihn ist, da Thomas T. keinen Führerschein hat.
Richtig. Und umso ärgerlicher, dass er dann nicht zu ihr gelassen wird. Aber er ist kein Verwandter und auch nicht ihr offizieller Partner. Denn da gibt es ja bereits den anderen. Und der wird auch zu ihr gelassen, wie wir wissen. Stimmt. Also schicken die Therapeuten und Verantwortlichen der Klinik Thomas T. wieder weg. Und zwar mehrmals.
Und wir haben ja schon gelernt, dass er nicht gut mit Zurückweisung umgehen kann und sich gerne in solch zwischenmenschlichen Beziehungen ja fast hineinsteigert, kann man sagen. Ja. Also fährt er immer wieder dorthin in diese Klinik, nimmt immer wieder diese Strapazen auf sich, nur um dann auch immer wieder abgewiesen zu werden.
Ja, richtig. Er kann mit einem Nein nicht viel anfangen und fährt trotz allen Aufwands wieder und wieder und wieder hin. Und immer wird er abgewiesen.
Aber ist das normal? Wird man in Kliniken abgewiesen, nur weil man kein Verwandter oder Lebenspartner ist? Das muss man auch mal fragen.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine Behandlung, bei der es eben nicht zulässig ist, sich mit fremden Menschen zu treffen. Ich weiß auch nicht, was das genau für eine Klinik war und um was es in dieser Behandlung genau ging. Jedenfalls scheint es so, dass zumindest Besuch nicht gestattet ist und so lassen sie Thomas T. nicht zu ihr.
Komisch trotzdem. Na gut, jedenfalls fährt er nun nach einem weiteren gescheiterten Versuch aus der Klinik in der Rhön wieder nach Hause. Nimmt die ganzen Strapazen des Rückwegs wieder auf sich. Er muss dringend mit jemandem reden, um das alles ein bisschen von sich loszuwerden und geht nun zu seiner Nachbarin Silke G. Sie lebt ja nur 3 Häuser entfernt.
Exakt. Er klagt ihr sein Leid. Wieder durfte er nicht zu seiner Freundin. Und viel schlimmer noch, denn diesmal hat er mitbekommen, dass gerade ihr Ex-Partner da ist und der zu ihr durfte.
Und das macht ihn nun noch rasender. Aber er hat anscheinend ja irgendwie Kontakt mit seiner Freundin in der Klinik. Wahrscheinlich schreiben sich die beiden via WhatsApp oder SMS oder so.
Genau. Und als Thomas T. sie auf das Thema anspricht, dass er weiß, dass ihr Ex da war, nennt sie ihren Ex in diesem Austausch auch noch. Mein Lebenspartner, sagt sie über ihn. Und das verletzt Thomas T. noch mehr. Er sieht sich doch als ihr Lebenspartner. Wir können uns vorstellen, was das mit einem Mann wie ihm macht.
Er kann das alles nicht verarbeiten und fährt nun völlig aufgewühlt nach Hause oder besser gesagt in seine Straße, denn nach Hause geht er ja nicht. Es ist mittlerweile spät abends, er geht zu Silke G. nach Hause und schüttet ihr sein Herz aus. Mhm. Er berichtet ihr von seinen abgewehrten Versuchen und sie versucht ihm die Sache mit der neuen Freundin erneut auszureden. Das ist doch alles keinen Sinn ergibt mit ihr, wenn sie ja auch noch einen anderen am Start hat und auch noch dementsprechend vergeben ist.
Ja, also sie will ihm eigentlich helfen.
Ja, genau, genau. Aber das sieht er ganz anders. Er fühlt sich nämlich verletzt, wie Silke G. mit ihm redet und ihm die Sache zumindest in seinen Augen irgendwie ein bisschen schlecht reden will.
Und jetzt geraten die beiden über dieses Thema so heftig in Streit, dass Silke G. ihn wohl irgendwann beschimpft. Das macht Thomas T. so wütend, dass er die kleine Frau im Hals packt und aufs Bett wirft. Er würgt sie und der Todeskampf dauert wohl 3 bis 5 Minuten und dann ist sie tot.
Kommt es denn auch zu sexuellen Handlungen dabei?
Also in einem Bericht steht, dass es wohl zu Sex kam. Allerdings ist unklar, ob dieser freiwillig oder erzwungen stattgefunden hat. Das kann man auch im Anschluss nicht klären. Der Vorsitzende Richter sagt später, denkbar ist einiges, nachweisbar ist nichts.
Okay, dann wollen wir hier an dieser Stelle auch nicht weiter darüber spekulieren. Das bringt ja auch nichts, weil es letztlich auch nicht entscheidend ist. Viel schlimmer, Silke G. ist tot.
Zumindest ist klar, dass Thomas T. diesen Tod billigend in Kauf genommen hat. Also eine vorsätzliche Tötung.
Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt diese Geschichte aber erst wirklich so abstrus und skurril zu werden. Denn Thomas T. sagt später aus, dass er Stunden gewartet habe, dass Silke G. wieder wach wird. Aber wir wissen, er hat sie ja umgebracht.
Du sagst es schon, es klingt alles ziemlich tragisch und sein mangelnder IQ erklärt vielleicht hier auch einiges. Er sagt später zum Beispiel wörtlich aus, ich habe Silke sehr gerne gehabt, ich habe ihr Lachen geliebt, ich wollte nicht mit ihr streiten.
Also wollte er sie vielleicht in so einer Art kindlichem Sinne mundtot machen oder sowas?
Naja, er hat zwar wie gesagt einige Probleme mit der Psyche und ist vermindert intelligent, aber er kann schon richtig von falsch unterscheiden, so ist das nicht. Es könnte auch sein, dass er einiges nur vorspielt, um eine mildere Strafe zu erhalten. Später im Prozess kommen ein paar Details heraus, die ein wenig eine andere Sprache sprechen, sag ich mal.
Hat er nicht aber sogar selbst eine Beschreibung der genauen Tat abgegeben? Hast du das gerade da, also so wie er es darstellt?
Ja, Moment, hier. Hier ist die Beschreibung von ihm. Ich habe sie an der Schulter gepackt, den Daumen an ihren Hals gelegt und bin irgendwie mit meinem vollen Gewicht auf sie draufgefallen. Dann habe ich 2 Stunden darauf gewartet, dass sie wieder
zurückkommt. Ja, stopp. Erstens, auf sie draufgefallen und jemanden 3 bis 5 Minuten den Hals zu drücken, das sind zwei ziemlich unterschiedliche Dinge, oder? Wie ich finde. Aber jetzt kommt ja noch etwas, das wahrscheinlich auch eher etwas über seinen geistigen Zustand als über das Handeln eines Täters aussagt, denn er will sie an die frische Luft bringen, damit sie schneller wieder wach wird. Ja. Lies das mal weiter, wenn du das da hast.
Ja, klar. Also dann berichtet er, dass er eine Schubkarre geholt hat und Silke dort hineingelegt hat. Er nimmt noch ein Kissen von ihr mit und legt es der toten Frau unter ihren Kopf. Zitat von ihm: Ich wollte, dass sie lebt und wieder zu sich kommt und habe sie deswegen mit der Schubkarre durchs Dorf gefahren.
Wow. Und nochmal Stopp. Ich hatte es ja schon angedeutet, der Fall ist makaber und auch skurril. Thomas T. fährt sein Opfer jetzt also mitten in der Nacht in einer Schubkarre durch das Dorf.
Genau, also er legt insgesamt mit ihr über 3 Kilometer zurück.
Er fährt die 3 Kilometer mit der Schubkarre durch.
Er muss Stunden mit ihr unterwegs gewesen sein. Außerdem fällt ihm die Leiche auch mehrmals aus der Schubkarre und er muss sie jedes Mal wieder hineinlegen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und niemand bekommt was mit?
Niemand, ja.
Aber warum macht er das?
Also er sagt, dass er ihren Tod nicht wahrhaben wollte.
Okay, jetzt lassen wir mal das ganze durch die frische Luftgeschiebe Gerede von ihm weg. Was aber gegen ihn spricht, ist doch die Tatsache, dass er sowohl einen Spaten als auch ihre EC-Karte mitnimmt und dann am Geldautomaten Geld abheben will.
Ja und nein. Also das mit dem Spaten stimmt. Das mit dem Geldabheben spricht gegen einen Plan, weil es natürlich das Dümmste ist, was du machen kannst. Du hebst mit der Karte des Opfers Geld ab und wirst dabei natürlich gefilmt.
Ja gut, stimmt. Auch kann man auch so sehen. Ne? Ja. Und auf den Fotos der Überwachungskamera entdeckt die Polizei später aber noch was anderes.
Ja, aber lass uns erst noch mal in dieser Nacht bleiben, denn er will die Leiche dann auch doch dann irgendwann loswerden.
Nachdem er überraschenderweise festgestellt hat, dass die Frischluftkur nun auch nicht mehr so entscheidend geholfen hat. Tja,
jedenfalls schiebt Thomas T. die Schubkarre noch weiter durch das halbe Dorf, an den Häusern vorbei, zu einem Feld, der die letzte Wohnbebauung umsäumt. Wie gesagt, insgesamt 3 Kilometer.
Und um die Zeit ist da niemand mehr unterwegs? Also auch kein Jogger oder kein Hundebesitzer, die hier nachts nochmal rausgehen?
Anscheinend nicht, ja. Also dann beginnt er damit, hinter einem kleinen Erdwall ein Loch zu graben.
Und direkt daneben stehen die Wohnhäuser?
Ja, die sind nur ein paar Meter entfernt. Das bekommt aber dennoch niemand mit. Er legt Silke G. dann in das Erdloch und schüttet es wieder zu. Dann nimmt er die Schubkarre wieder auf und rollt nach Hause.
Jetzt muss ich aber mal fragen, wenn er eine Schaufel oder irgendwas mitgenommen hat, dann ist seine Ausrede, und so möchte ich es fast bezeichnen, mit dem ich bringe sie nur an die frische Luft, doch eigentlich damit auch schon widerlegt, oder? Er will ja die Leiche beseitigen, sonst wird er doch keinen Spaten mitnehmen, oder legt er die in die Schubkarre und sagt, damit du nicht so alleine liegst.
Das klingt einfach alles dubios, da gebe ich dir recht. Aber das Ganze ist halt auch nicht mit normalen Maßstäben zu sehen.
Ja, vielleicht ein anderer Ansatz, wie bekommt man denn überhaupt mit, dass Silke G. was zugestoßen ist?
Ich sagte ja schon, dass sie als sehr zuverlässig und fleißig gilt. Insofern lässt das am nächsten Tag sofort ihre Arbeitskollegen aufhorchen, als sie nicht zur Arbeit erscheint und auch nicht erreichbar ist.
Verstehe. Geben die dann gleich eine Vermisstenanzeige auf?
Na, ihre Mutter macht das. Die stellt auch eine Suchmeldung mit Bild ihrer Tochter ins Internet. Wer hat dieses Mädchen gesehen? Es ist verschwunden. Bitte um Hilfe.
Oh Gott, das ist schon schlimm. Ne? Aber Thema Vermisstenanzeige, da hatten wir es ja auch schon mal drüber. Ja. Können wir vielleicht auch nochmal unseren Experten zu.
Genau. Und es dauert auch nicht lange, bis man die ersten Gerüchte hört.
Was in so einem Dorf aber auch immer ziemlich schnell geht.
Ja, nur sind die diesmal wahr. Ihr Ausweis wurde in einem Dickicht gefunden, Kleidung und ein in ihrer Wohnung fehlender Kissenbezug an einem Spielplatz zusammen mit einem Spaten.
Uiuiui. Und die Polizei hat auch direkt eine heiße Spur.
Ja, denn noch in der Nacht ihres Verschwindens hat jemand mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben. Es ist von 1600 Euro die Rede. Anscheinend wusste er auch den PIN der EC-Karte.
Also war Geld vielleicht doch ein Thema. Und vielleicht doch auch ein Motiv oder so?
Naja, er hatte zumindest immer Geldprobleme. Aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass er nun dabei gefilmt wird.
Ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass das aus Tätersicht keine gute Idee war, jetzt da Geld abzuheben. Denn die Überwachungskamera hat einen sehr gewichtigen, dicken Mann dabei gefilmt, den sie aber zunächst dennoch nicht zuordnen kann, die Polizei.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin schon angedeutet hast. Denn auf dem Bild kann man noch etwas erkennen. Auf den Bildern ist ein Gummirad zu sehen, das außen an der Tür der Sparkasse lehnt.
Und man fragt sich, warum bringt der Täter nachts ein Gummirad mit zur Bank?
Doch noch bevor die Polizei dieser Frage nachgehen kann, meldet sich ein Zeuge. Der sagt, dass man doch mal hinter dem Erdhügel am Straßenrand direkt neben den Häusern nachschauen sollte. Die Stelle dort sehe aus, als sei dort vor kurzem gegraben worden.
Und die Polizei geht diesem Hinweis auch nach und findet tatsächlich die Leiche von Silke G. in diesem Erdloch.
Ja, und parallel läuft natürlich die Fahndung nach dem Verdächtigen. Wer könnte der Täter sein? Wer ist der Mann auf dem Überwachungsvideo? Und jetzt hilft Social Media. Denn man checkt auch die Facebook-Profile von den Leuten, mit denen sie dort befreundet ist. Man muss dazu sagen, dass Silke nur 39 Facebook-Freunde hat.
Unter ihren Facebook-Freunden entdecken die Ermittler einen sehr schwergewichtigen Mann, auf den das Profil des Überwachungsvideos der Sparkasse auch perfekt passt, nämlich Thomas T.
Exakt.
Und jetzt geht alles ganz schnell. Nur wenige Stunden nach dem Leichenfund wird Thomas T. festgenommen. Und dann erklärt sich auch die Geschichte mit diesem Gummirad in der Sparkasse. Denn an der Schubkarre war der Reifen platt und Thomas T. hatte das Rad ausgebaut, um an einer Tankstelle in der Nähe das Ganze wieder zu befüllen. Ja. Dann erst hatte er die Leiche auf den Acker fahren können. Ein Auto hat er ja nicht.
Ein wirklich sehr makaberer Fall.
Ja, absolut, das kann man wohl sagen. Ja.
Wo wir gerade schon bei Facebook waren. Ihre Mutter schreibt übrigens auf dem Facebook-Profil ihrer Tochter einen rührenden Nachruf.
Hast du ihn gerade vorliegen? Dann,
ja, Moment.
Dann lese ihn doch vor.
Du warst eine wundervolle Tochter. Ich werde deinen Sohn so weit als möglich in deinem Sinne betreuen. Und dann schrieb sie noch darunter, der Täter soll in der Hölle schmoren.
Ja, gut, verständlich. Ja. Stimmt, den Sohn hatte ich fast vergessen, dass ich auch einen behinderten Sohn hatte. Was passiert denn mit der Freundin des Täters, mit der Freundin von Thomas T., die in der Klinik in der Rhön war?
Ja, die sagt auch im Prozess aus.
Dann kommen wir doch direkt jetzt auch zum Prozess, würde ich sagen. Dann können wir den Bogen spannen. Dann kannst du vielleicht direkt auch mit dieser Dame beginnen, ja, oder?
Also die bestätigt die ganzen Pläne, die sie hatten. Also die Thomas T. und sie hatten. Mhm. Dass sie sich 2012 bei einer Kur kennen und lieben gelernt hatten und schnell beschlossen, zusammen in seine Wohnung zu ziehen. 2 Tage nach der Tat ist sie aus der Klinik entlassen worden, zusammen mit Thomas T. noch in einem Tierpark. Am gleichen Abend wird er dann aber von der Polizei verhaftet.
Wow. Legt er denn eigentlich ein Geständnis ab? Gibt er das zu?
Ja, also er gibt die Tat gleich zu. Zwar gibt er noch ein paar wirre Äußerungen, ein paar haben wir ja schon gehört, aber die Tat an sich streitet er nicht ab. Außerdem kommen ein paar Details zum Vorschein, die seine Darstellung doch etwas zweifelhaft erscheinen.
Zum Beispiel? Was sind das für Sachen?
Es werden bei Silke G. Verletzungen im Gesicht festgestellt, die nicht durch einen Sturz herrühren können. Sie stammen wohl eher durch massive Faustschläge ins Gesicht.
Das zum Thema, ich bin auf sie draufgefallen.
Es muss wohl so gewesen sein, dass er sie zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben muss, sodass sie nach hinten gegen die Bettkante gestürzt ist. Dann hat Thomas T. sich mit all seinem Gewicht auf sie gelegt, sodass Silke G. nicht mehr fliehen konnte. Dann legte er seine Hände um ihren Hals und drückte mit dem Daumen gegen ihren Kehlkopf, bis sie starb.
Man ist die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits seine geistige Schwäche, wo man ein bisschen Mitleid empfindet und dann diese Beschreibung, wo man sofort den Impuls hat, der verarscht alle, oder?
Der
dürfte ja nie wieder raus. Der könnte bei der nächsten Frau ja genau das Gleiche machen.
Oder genau so
wieder austicken. So austicken.
Ja, ja, genau. Eben, das stimmt. Man hat irgendwie kein klares Bild von ihm.
Eben, ja. Und dann noch diese makaberen Schilderungen dazwischen, dass er sie an die frische Luft bringen wollte, damit sie wieder aufwacht und so. Also das ist schon, boah, ich
weiß nicht. Ja, er sagt zum Beispiel auch aus, dass er so lange mit der Leiche in der Schubkarre durch die Straßen gelaufen sei, um den richtigen Platz für das Grab zu finden.
So nach dem Motto, damit es ihr gerecht wird und sie es schön dort hat, ja, oder
genau,
sowas.
Genau.
Ja, toll. Also klar, ich weiß nicht, inwieweit er wirklich alles reflektieren kann, was er getan hat und was er sagt, aber dennoch, ich weiß nicht. Also
ja, also es gibt ja auch ein Gutachten über seine Schuldfähigkeit, oder?
Ja, zur Tatzeit sei er psychisch überfordert gewesen und er habe die Tat im Zustand verminderter Steuerungsfähigkeit begangen. Und trotz, dass man ihm seine Intelligenz als nah am Schwachsinn attestiert, so nennt man das, ist er prinzipiell schuldfähig. Aber was ich mich frage, Mord dürfte es ja dennoch nicht darstellen, oder?
Ja,
ist es?
Ja. Ne? Aber das Thema Gutachten finde ich sehr interessant. Du hast ja zu diesem Thema auch einen Experten von uns besucht und ihn dazu befragt.
Richtig, ich bin wieder einmal zu Gerhard Schmelz gefahren und habe den Professor der Kriminalwissenschaften zu diesem Thema Gutachten und Bewertung von Tätern befragt. Aber auch allgemein habe ich nochmal ein paar Fragen gestellt, weil unsere zunächst vermisste Person ja ziemlich schnell gefunden wurde.
Ja.
Und da gibt es auch immer wieder Fragen von euch, den Hörerinnen und Hörern, zum Topic Vermisstenanzeige stellen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Vermutungen, ab wann das gemacht werden kann und so weiter. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in die Expertenmeinung rein, was uns Professor Schmelz dazu gesagt hat.
Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Schönen guten Tag, Herr Professor Schmelz. Schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, uns ein paar Fragen zu unserem heutigen Fall und auch vielleicht insgesamt zu diesem Thema zu beantworten. Wie sind denn die standardisierten Vorgehensweisen und Abläufe der Polizei bei einer vermissten Person? Vielleicht nochmal kurz allgemein.
Die sind also natürlich klar geregelt. Es gibt eine polizeiliche Dienstvorschrift dazu. Das Entscheidende ist im Grunde genommen das Alter. Beim Kind sieht das anders aus, beim Erwachsenen. Die drei Kriterien sind ganz einfach. Es muss jemand den gewohnten Lebensbereich verlassen haben und der Aufenthalt muss unbekannt sein. Das sind zwei Standardvoraussetzungen. Interessant ist die dritte, die wichtige. Und zwar, es muss Gefahr für Leib oder Leben anzunehmen sein. Und das ist das Entscheidende. Mhm. Was man so allgemein hört, ja, dass die Polizei innerhalb der ersten 24 Stunden keine Vermisstenanzeige bei Erwachsenen aufnimmt, ist völlig falsch. Mhm. Wenn das eine Beurteilung ist, dass die Gefahrenlage das nicht hergibt, ist das okay. Aber wenn die Gefahrenlage intensiv ist, dass sie Opfer einer Straftat werden, die Vermissten, dass ein Unglücksfall eintritt, dass Hilflosigkeit, Selbsttötungsabsicht vorliegt, dann ist es völlig klar, muss, und das ist das Entscheidende, jede Polizeidienststelle tätig werden und die ersten Maßnahmen ergreifen.
Sehr gut, dass man das nochmal auch klargestellt hat, weil da gibt es auch immer wieder Fragen unserer Hörerinnen und Hörer mit diesen 24-Stunden-Regeln, ja, was ja hiermit dann angesprochen und ausgeräumt werden. Was tun denn, wenn ein potenzieller Täter bei der Vernehmung auffällig erscheint? Also auffällig meine ich jetzt im Sinne von eventuell vermindert, schuldfähig, geistig, minder bemittelt oder ähnliches wie in diesem Fall bei uns auch.
Das ist natürlich auch ein sehr breites Feld, ja. Denn die geistige, sage ich mal, Schwäche, Intelligenzschwäche oder ist es eine psychische Angelegenheit, wird ja bei uns im Strafrecht 2021 Schuldfähigkeit, Schuldunfähigkeit dort definiert. Das Problem ist, wenn wir es jetzt mit einer Intelligenzschwäche zu tun haben, wie ist denn die Einstufung dieses polizeilichen Gegenübers vom Intelligenzquotient her? Mhm. Ja, und da gibt es eine bestimmte Unterscheidung, dass man sagt, unter 70, also so von 50 bis 70 kann man eine geistige Behinderung vermuten, wenn es etwas tiefer ist, so bis so zwischen 35 und 50 dann eine mäßige geistige Behinderung. Von 20 bis 34 würde man eine schwere geistige Behinderung annehmen und die schwerste geistige Behinderung natürlich dann unter 21. Und dann wird es interessant, weil das ist eigentlich eine Schuldunfähigkeit, wo zum Beispiel eine Beschuldigtenvernehmung seitens der Polizei überhaupt nicht mehr möglich ist. Übrigens, der Paragraph 20, die Schuldunfähigkeit, geht auch genau auf diese Intelligenzminderung ein. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ein Zeuge zum Beispiel auch bei Intelligenzminderung eine Aussagepflicht hat. Das ist eine andere Baustelle. Ja. Also es gibt ja diese Regelung 136a, verbotene Vernehmungsmethoden, das hat damit nichts zu tun. Auch ein Intelligenzschwacher hat eine Zeugenpflicht. Es sei denn, er fällt dann tatsächlich unter diese schwerste geistige Behinderung. Mhm. Da ist eine Kommunikation so gut wie nicht mehr möglich.
Verstehe, ja. Also in unserem Fall war ein IQ von 64 vorhanden, was ja in dieses Raster fällt, was Sie gerade angesprochen haben. Aber wie stellt man das denn überhaupt erstmal fest? Das kann man ja im Nachhinein feststellen. Das heißt, gibt es ähnlich wie vor Gericht auch Gutachten seitens der Polizei, ob eine Person vernehmungsfähig ist, oder wird die Befragung ganz normal erstmal durchgeführt und erst das Gericht entscheidet später, ob die Aussagen dann auch verwertbar sind?
Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so. Also wenn wir es mit Personen zu tun haben, die jetzt geistige Schwächen haben, geistig behindert sind, dann ist es klar, wenn es offenkundig ist, wird man eine Vernehmung gar nicht durchführen können. Das wird auch jeder erkennen. Mhm. Aber ist es tatsächlich so, dass die Erkennbarkeit das Hauptproblem ist? Ja, wie erkenne ich jetzt zum Beispiel eine psychische Erkrankung? Ja. Das ist oftmals überhaupt nicht möglich. Deshalb gibt es eine gewisse Empfehlung, dass man für die Praxis sagt, bei Intelligenzminderung, übrigens sagt auch das Richtige für Straf- und Bußgeldverfahren, was sehr interessant ist dazu, dass bei Vernehmungen von geistig behinderten oder lernbehinderten Zeugen es sich empfiehlt, in geeigneten Fällen darauf hinzuwirken, dass nach Möglichkeit eine Vertrauensperson an der Vernehmung teilnimmt. Ja, und dann kann man natürlich, Gutachter bei der Polizei haben wir in dieser Form nicht. Gutachter werden grundsätzlich bestellt von dem Richter. Und dann ist halt die Frage, wie ein Richter welchen Gutachter nimmt. Und dazu gehören ja bestimmte Voraussetzungen dazu. Es kann sich ja jeder nicht als Gutachter bewerben.
Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Wie werden Gutachter denn bestimmt und ausgewählt? Genügt da berufliche Erfahrung in irgendwelchen Fachgebieten? Und kann ein Richter dann persönlich einfach frei nach Gusto sagen, ich möchte den und den? Oder wie wird das ausgesucht?
Es gibt für bestimmte Bereiche sachkundige Gutachter, Sachverständige. Und die Auswahl dieser Gutachter, dieser Sachverständige, die obliegt dem Richter, also dem erkennenden Gericht. Mhm. Und dort werden die Gutachter auch aufgeführt. Es gibt Gutachterlisten, die tatsächlich jetzt für bestimmte Inhalte verantwortlich zeigen, weil sie über eine erwiesenermaßen durch praktische Erfahrung, durch berufliche Ausbildung, durch Veröffentlichung etc. pp. Ja. Tatsächlich nachgewiesenermaßen über diese spezielle Sachkunde verfügen. Verstehe. Und die werden dann von dem Gericht, von dem erkennenden Gericht bestellt. Mhm. Und die werden dann auch als Gutachter dort eingesetzt.
Und wie gerät man in diese Kartei? Ich möchte sagen, Gerät, das ist ja kein Vergehen, aber so. Was macht ein Gutachter denn zu einem Gutachter? Sind besondere Zertifikate zu erwerben oder muss man sich einfach bewerben, um dann beim Prozess angefragt zu werden? Ein Gutachten kann einen Fall ja ganz, ganz massiv beeinflussen. Wir haben das selbst schon mal erlebt in dem Fall Volkertsheim, der auch Sie betroffen
hat. Ja, keine Frage. Deshalb ist es wichtig, dass man einen Gutachter mit Sachkunde hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das Gericht entscheidet das. Und oftmals wird ja dann das inhaltliche Gutachten, da müssen sachliche, wissenschaftliche Gründe vorliegen, kann ja angefochten werden, beispielsweise von der Verteidigung. Und dann gibt es unter Umständen auch einen Beweisantrag seitens der Verteidigung, wo ein Gegengutachten erstellt wird. Mhm. So, und dann kommt es zur Diskussion und dann wird also beispielsweise der Ankläger oder die Staatsanwaltschaft sagen, das hat mein Gutachter gesagt und der Rechtsanwalt sagt, aber mein Gutachter sagt was ganz anderes. Ja. Und dann gibt es für Gericht die Möglichkeit, einen Obergutachten zu bestellen, der tatsächlich sich mit A und B auseinandersetzt und dann zum gemeinsamen Ergebnis kommt. Eins darf man dabei nicht vergessen. Ein Gutachter hat natürlich einen großen Einfluss, oder die Gutachter, aber die Entscheidung trifft das Gericht. Mhm. Das Gericht muss entscheiden, was inhaltlich hier für diesen Fall relevant ist und wie dass sich das auf das Urteil auswirkt. Und deshalb hat natürlich das Gericht die Möglichkeit, diese Inhalte zu beurteilen, nachzufragen und dann sich selbst als Gericht eine Meinung zu bilden und dann zum Urteil zu kommen. Mhm. Das ist im Einzelfall wohl nicht immer ganz einfach.
Ja. Absolut. Mir fällt gerade ein nochmal zu dem Fall Volkertsheim damals, wo der Gutachter, ich darf das sagen, weil ich Außensteher bin, mehr oder weniger versagt hat. Hätte man nicht auch von der Anklageseite einen zweiten Gutachter noch bringen können? Also nicht nur als Gegengutachter, sondern man ist mit dem eigenen Gutachter eigentlich nicht zufrieden. Mhm. Hätte man da auch einen zweiten noch mit vorbringen können?
Ja, das hätte man durchaus beantragen können. Entscheiden würde das Gericht entsprechend. Wir hatten da auch ins Auge gefasst, es gab damals eine Gutachterin in den USA, die herausragende Qualitäten und auch herausragende Erfahrungen hatte. Die wollten wir tatsächlich damals einsetzen, aber die ist leider Gottes dann verstorben, sodass wir sie nicht einsehen konnten. Und wir haben uns erkundigt, in der Bundesrepublik Deutschland gab es zum damaligen Zeitpunkt nach unserem Kenntnisstand und auch unter Einschaltung natürlich des Landeskriminalamts und auch des Bundeskriminalamts, wir haben tatsächlich noch Gutachterinnen oder Gutachter gesucht und es war, ich sage jetzt das mal so laps, auf dem Markt kein Gutachter mehr zu bekommen.
Ja, verrückt, oder?
Zu diesem Themenbereich. Ja, das war schon heftig.
Also was es auch für eine Auswirkung dann hat, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also jeder, der den Fall nicht kennt, nochmal reinhören in unserem Fall Blutspur von Volkertsheim. Unser Täter, auf den wir jetzt gerade nochmal zurückkommen von dem heutigen Fall, besaß einen IQ von lediglich 64. Das hatten wir gerade schon angesprochen. Hat man da als Polizist bereits bedenken, dass die getätigten Aussagen und Geständnisse dann vor Gericht keinen Bestand mehr haben können? Sozusagen, dass das die eigene Arbeit so ein bisschen für die Tonne war, sage ich mal?
Völlig klar. Das gilt im Grunde genommen für jede Vernehmung, auch für die Vernehmung von geistig Behinderten, gar keine Frage. Das Entscheidende ist, kann ich diese Aussagen verifizieren oder nicht verifizieren? Das ist ein großes Problem. Deshalb ist natürlich das Bestreben von Polizei und Staatsanwaltschaft durch weitere, wenn es geht, objektive Sachbeweise, diese Aussage zu untermauern, zu unterstützen, damit die nicht nur als Behauptung oder Aussage im luftleeren Raum steht, sondern dass sie tatsächlich möglicherweise durch weitere Zeuginnen oder Zeugen, aber vor allen Dingen auch durch Sachbeweise entsprechend ergänzt wird. Dann gewinnt natürlich diese Aussage an inhaltlicher Bedeutung. Das wird das Gericht dann auch, denke ich, entsprechend würdigen.
Ja, Sie haben gerade ein sehr gutes Stichwort genannt, nämlich Behauptung. Kann man sich als Verdächtiger nicht einfach gegenüber dem Gutachter bei der Befragung, ich sag mal, dumm stellen? Also behaupten, dass man nicht so intelligent ist? Oder wie kann man sowas ausschließen? Wie oft kommt es vor, dass Täter oder die Verteidigung absichtlich versuchen, auch auf verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren?
Also der Verteidigung will ich es jetzt nicht unterstellen, aber tatsächlich ist es passiert, dass Tatverdächtige, die begutachtet worden sind, versucht haben, vielleicht auch mit Erfolg, das kann ich abschließend nicht beurteilen, versucht haben, bestimmte, ich sag mal, Dinge vorzuspielen, um den Gutachter letztendlich in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist tatsächlich passiert, das weiß man. Aber ein erfahrener Gutachter wird natürlich mit der entsprechenden Methodik von unterschiedlichen auch Befragungsmethoden durchaus feststellen, ob die Aussagen nachvollziehbar und glaubwürdig sind. Ob das im Einzelfall immer gelingt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass tatsächlich sowas schon passiert ist, dass natürlich Beschuldigte, später Angeklagte versucht haben, den Gutachter mit einer bestimmten Meinung, die nicht letztendlich ihrer, sage ich mal, geistigen Verfassung entsprach, aber mit bestimmten Aussagen auf diese geistige Verfassung hinzuweisen, mit dem Ergebnis letztendlich ein besseres Urteil zu bekommen. Ja. Ganz klar.
Fast sogar nachvollziehbar aus deren Sicht. Ne? Ja. Wie kann ich mir eigentlich nochmal abschließend die Frage, so ein Gutachtergespräch eigentlich vorstellen? Das sitzt man sich da so gegenüber wie wir jetzt und man unterhält sich und im Anschluss gibt dann der Gutachter seine Einschätzung.
Ja, sicher. Ich weiß es jetzt aus den unterschiedlichen Darstellungen von Gutachtern vor Gericht. Tatsächlich ist es eine Befragungssituation. Regelmäßig. Manchmal werden auch Hilfsmittel genommen, also bestimmte Tests zum Beispiel gemacht, die dann entsprechend bestimmte Inhalte noch unterstreichen sollen. Aber es ist letztlich eine Exploration, also eine Befragung, eine gegenseitige Befragung, teilweise auch mit einer bestimmten Methodik, mit ich nenne das jetzt mal so Fangfragen, Wiederholungsfragen, wo man versucht, Fragen auf andere Art und Weise zu stellen, mit gleichem Inhalt und dann feststellen kann, widerspricht sich dort jemand irgendwie in irgendeiner Form, das ist tatsächlich in einer bestimmten Befragungsstrategie enthalten. So wird man regelmäßig feststellen können, wahrscheinlich nicht immer, aber regelmäßig feststellen können, was tatsächlich die Verfassung im Sinne einer Schuldunfähigkeit darstellt. Das, denke ich, kann man dann im Regelfall schon feststellen.
Super. Dann wieder einmal herzlichen Dank heute zum Thema Gutachten. Das war unser Experte Professor Gerhard Schmelz. Vielen Dank.
Es war mir immer ein Vergnügen.
Danke.
Gut, Shaggy, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen was über das Thema Gutachten erfahren. Fand ich ganz interessant. Aber wir müssen ja noch unseren Fall aufklären.
Ja.
Kommen wir doch mal jetzt zu dem Prozess des Ganzen und ja, auch zu den Strafen. Ja,
zum Urteil. Kommen wir direkt zum Urteil.
Die verurteilt wurden, genau.
Der Täter wird schließlich wegen Totschlags zu 10 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Ihm wird zugute gehalten, dass er früh gestanden hat und seine Reue durchaus echt sei.
Kann man so jemand denn überhaupt was negativ auslegen? Also neben der eigentlichen Tat natürlich?
Schon. Und das macht man auch. Ja. Ihm wird zum Beispiel zum Nachteil ausgelegt, dass er die Leiche in einem Acker nahe der Wohnung vergraben hat, um seine Tat zu vertuschen. Von daher ist man mit den 10 Jahren und 6 Monaten auch nah an der Forderung der Staatsanwaltschaft, die 12 Jahre gefordert hatte.
Okay. Der Mutter von Silke G. genügt das wahrscheinlich dennoch nicht. Ne? Aber das hatten wir ja nun schon des Öfteren, dass emotionale Gerechtigkeit was anderes ist als eine justiziable Strafe.
Ja, das ist leider so. Es kommt bei der Verhandlung auch zu Beschimpfungen und Ermahnungen seitens des Gerichts. Aber wer will das der Mutter schon verdenken?
Ja, klar. In so einem Prozess werden ja auch die ganzen Details nochmal wiederholt und erneut auch von den Anwesenden durchlebt. Das ist für die Hinterbliebenen wie ein zweiter Mord an der geliebten Person.
Das stimmt, ja.
Shaggy, dann sind wir, glaube ich, durch. Wir wissen, er ist wegen Totschlags, nicht wegen Mordes verurteilt worden. Und damit sind wir ziemlich am Ende angelangt. Oder hast du noch was auf deinem Zettel?
Nee, leider nicht. Das heißt, wir sind wirklich am Ende. Am Ende dieser Folge und auch am Ende dieser Staffel. Aber, liebe ZuhörerInnen, wir hatten es ja schon in unseren Live-Shows im April und Juni gesagt, es wird definitiv eine weitere Staffel geben. Erst einmal gehen wir jetzt eine kleine Weihnachtspause. Aber ihr wisst ja auch, um Weihnachten herum wird es nochmal, und wie es ja mittlerweile Tradition ist, eine Weihnachtsspezialfolge geben. Und nach Weihnachten vielleicht ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn es noch Karten gibt, Zeno, unsere Live-Shows im Januar.
Ja, genau so ist es. Aber nicht nur die Live-Shows folgen dann, denn dann gibt es auch bald eine Staffel 7. Dann werden wir neue Folgen produzieren und aufgenommen haben. Und irgendwann im neuen Jahr geht's dann weiter mit einer neuen Staffel Mörderische Heimat.
Eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Danke für eure Treue. Schreibt uns und folgt uns bitte bei Instagram und Facebook.
Ihr könnt uns auch gerne bewerten, aber ausschließlich natürlich nur gute Bewertungen werden gezählt. Das ist ja mal ganz,
ganz genau,
klar.
Ganz genau. Ja. Und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye. Shaggy Schwarz.
Frohe Weihnachten auch von mir, Zeno Diegelmann.